Ja? Also ich höre ja auch immer von den Unternehmern, bei uns wird nicht gespielt, bei uns wird gearbeitet. Ja? Und es ergänzt einen Bereich, vor dem ich mich immer so ein bisschen gedrückt habe, nämlich das Thema Mitarbeitermotivation. Wie kriege ich denn die Leute dazu, Verantwortung zu übernehmen, ihr eigenes Ding irgendwie reinzubringen, die Ziele des Unternehmens mitzuverfolgen? Und da ist das für mich ein Instrument gewesen, was nicht nur Spaß macht, sondern was irgendwie auch fair ist.
So als Unternehmer denke ich mir jetzt, ist das immer eine Möglichkeit, bei den Gehältern zu sparen? Hallo Angela, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir.
Hi, hallo Alexander, schön, dass das doch noch geklappt hat mit uns.
Ja, wer ist, also für diejenigen, die es jetzt nicht wissen, ist es gerade sehr spontan. Also eigentlich war der Termin für jetzt geplant, aber wir haben ihn gerade erst vor einer halben Stunde bestätigt. Und von daher wird das natürlich auch ein spontaner Podcast, allerdings mit sehr interessanten Inhalten, natürlich wie immer in der gewohnten Qualität. Ein kleines Wort zu dir. Du hast das IMDA-Institut gegründet und unterstützt mittelständische Unternehmen in Strategie und Führungsfragen, besonders in Krisenzeiten. Sehe ich das so richtig?
Ja, besonders in Krisenzeiten und das spitzt sich natürlich zu. Da hat sich in den letzten Jahren natürlich zugespitzt. Ich bin hier umgeben, ich bin im Südwesten Deutschlands und umgeben eigentlich von Industriebetrieben. Mhm. Und es sind in der Regel ja kleine mittelständische oder kleinere mittelständische Betriebe. Und meine Kunden, die sind so, die haben so zwischen, ich sag mal, 20 und 200 Mitarbeitern. Und es sind in der Regel produzierende Betriebe, in die ich gehe.
Interessant. Wie ich an dieser Stelle schon mal erwähnt habe, komme ich selbst ja aus Ostwestfalen. Das also der Osten, Nordosten Nordrhein-Westfalens ist das. Und es ist auch eine ähnlich situierte Gegend, also mit vielen herstellenden, produzierenden Betrieben. Von daher finde ich das interessant, was für Gelegenheiten an Beratungen oder Herausforderungen sich für diese dann auch ergeben.
Ich komme tatsächlich aus dem Journalismus, aus der PR und bin sehr schnell und sehr lange schon mit der engpasskonzentrierten Strategie unterwegs. Die EKS, man kennt die unter EKS. Das ist ja ein Instrument, ein Positionierungsinstrument eigentlich. Und das ist eigentlich auch also ein Spezialisierungspositionierungsinstrument. Und das ist eigentlich auch der Anlass, weshalb Unternehmen oder ich in Unternehmen reinkomme seit vielen Jahren, ja, dass man sagt, okay, wie ist denn unsere Strategie? Sind wir richtig positioniert am Markt? Meistens ist ja der Anlass der, man findet keine guten Kunden oder die Rentabilität geht runter und solche Sachen. Also, und dann fangen die Leute ja an zu überlegen, ist die Strategie richtig?
Ja, wir werden auf die EKS auch noch zu sprechen kommen, aber als allererstes muss ich dir eine wichtigere Frage stellen, nämlich diejenige Frage, die entscheidet, wie eigentlich dieses Gespräch, dieser Podcast heute verlaufen wird, nämlich Business oder Bücher. Was wählst du?
Du meinst, weil ich zufälligerweise ein Buch geschrieben habe.
Vielleicht kann damit, das kann damit zusammenhängen, ne? Also schließt ja nicht aus, dass es in diesem Buch auch um Business-Themen geht. Aber das Buch, wenn ich das mal so den Titel einfach nennen darf, ich hoffe, das ist in Ordnung für dich. Das heißt, Mitarbeiter spielend motivieren. Und mir gefällt nämlich dieser Titel, weil wie alle guten Buchtitel gibt es hier eine zweite Ebene. Oder Achtung, ein Wortspiel ist drin enthalten.
Das Wortspiel. Das Wortspiel hat natürlich, das eröffnet sich, wenn man das Wort spielend anschaut. Ja?
Genau.
Also auf der einen Seite tatsächlich, man möchte ja seine, die, man möchte ja irgendwas spielen, also man möchte was spielend erreichen, ja, also spielend leicht sozusagen. Das ist ja so diese Idee, die uns begleitet. Wenn irgendwas spielend leicht ist, ist es schön, macht es Spaß. Und die Dimension, die ich aber da reinbringe, ist das Thema Gamification, also spielend im Sinne von, wir bauen ein Spiel, ja. Wir bauen eine Challenge in dem Unternehmen. Wir tun was, was eigentlich im Arbeitskontext total ungewöhnlich ist, ja. Also ich höre ja auch immer von den Unternehmern, bei uns wird nicht gespielt, bei uns wird gearbeitet, ja. Was natürlich ein totales Missverständnis ist, weil mit Spielen assoziieren die dann das Kicker im Aufenthaltsraum oder sowas. Das hat damit nichts zu tun, ja. Also spielen, so wie ich das mache mit den Unternehmen, das ist, wir schaffen einen Kontext, der durchaus Regeln hat, ja, wie jedes Spiel Regeln hat. Und dann spielen wir, um die blockierenden Engpässe in dem Unternehmen zu lösen.
Also
Ja?
warte mal, also es sind jetzt keine Spiele, sondern es sind Spielelemente,
Es sind
die.
Spielelemente.
Okay. Also welche zum Beispiel? Kannst du ein paar Beispiele geben?
Ja, kann ich. Also so ein Herzstück jeder Challenge. Also ich sag mal, das ist eine Challenge. Das ist ein definierter Zeitraum, in dem wir spielen, in dem wir sagen, es gibt ein Problem in dem Unternehmen und dieses Problem wollen wir lösen. Und Herzstück jeder Challenge ist zum Beispiel ein Scoreboard. Ja, ein Scoreboard ist eine Anzeigentafel, nämlich die Anzeige für alle Mitarbeiter sichtbar im Unternehmen. Wie steht denn dieses Spiel? Ja, also das kennt man ja vom Fußballspiel, jedes Fußball, also kein Fußballspiel würde irgendjemandem Spaß machen, wenn man nicht jederzeit wüsste, wie ist denn der Spielstand? Ja, also das ist zum Beispiel ein Element, was wir reinbringen. Ein weiteres Element ist, es gibt Huddles. Ja, Huddles sind, das kennt man aus dem American Football, kurze Zusammenkünfte des spielenden Teams, wo die sich kurz austauschen. Die kommen zusammen, tauschen sich kurz auf, aus was läuft gut, was müssen wir besser machen. Das sind eigentlich die einzigen zwei Fragen, um die es während einer Challenge geht. Ja, also keine langen Diskussionen, wo es um Schuld geht, sondern immer nur, was läuft in unserem Spiel gut mit Blick auf das Ziel und was müssen wir besser machen? Und das dritte wesentliche Element ist natürlich, dass man ein Ziel hat in so einer Challenge. Ja, dass man ein messbares Ziel hat. Wenn man zum Beispiel sagt, was weiß ich, die Liefertreue, unsere Liefertreue haben wir gemessen, liegt bei 70%, dann ist ein Ziel zum Beispiel zu sagen, wir wollen 95% Liefertreue. Ja. Und dann spielt man auf dieses Ziel und die Anzeigentafel zeigt, wo steht man denn? Also man muss das messen können. So. Das
Wird
macht
das,
natürlich
also
Spaß.
zeigt diese Anzeigentafel, wo man individuell steht oder wo man als Team steht? Weil
Man
mein
als Team
erster
steht.
Gedanke ist so, vielleicht gibt's da, vielleicht könnte es da eine Art von Konflikt geben zwischen Kompetitivität der einzelnen Mitarbeiterleistung, die gemessen oder die motiviert werden soll durch die Spielelemente und dem gemeinsamen Erfolg. Oder sehe ich das falsch?
Nein, das ist eine ganz wichtige, da sprichst du was ganz Wichtiges an. Die Mitarbeiter spielen niemals gegeneinander. Ja, also es gibt keine kompetitiven Elemente. Das ist ja anders, wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich lobe jetzt Boni aus, ich gebe Anreize oder sowas. Dann spielen die gegeneinander. Ja, ich bin besser, du bist besser, ich krieg mehr. So, es gibt keine individuellen Anreize oder sowas, sondern man spielt als Team gemeinsam gegen den, ich sag mal so, gegen den Engpass, gegen die Herausforderung, gegen die, ja, gegen den Engpass. Das finde ich eigentlich immer noch das Beste, den besten Begriff davon.
Ja, das ist ja auch ein abstraktes, ein abstrakter Gegner.
Das ist ganz interessant, ja. Es gibt ja diese Idee, ich weiß nicht, ob du den Simon Sinek kennst, ob das dir was sagt. Der Simon Sinek, der hat ja gesagt, es gibt die Infinite Game. Das ist ja eines seiner herausragenden Bücher. Und die Infinite Game sagt eigentlich, es gibt infinite Spieler und es gibt finite Spieler. Und das, was du beschreibst, ich spiele gegen einen Gegner und versuche besser zu sein, das sind die finiten Spieler, ja. So nach dem Motto, danach ist das Spiel vorbei, dann sind wir entweder besser oder schlechter oder sowas. Und die infiniten Spieler, die sind eigentlich diejenigen, die sagen, wie macht's mehr Spaß? Wie können wir besser werden? Was gibt's für Innovationen? Was tut unseren Kunden gut? Also die haben ganz andere Fragen, ja. Die fokussieren nicht auf den Gegner, sondern die haben ganz andere Fragen. Und das ist so das, was ich in meiner Arbeit, also worum sich meine Arbeit eigentlich dreht, wenn ich sage, wir spielen, ja. Also es
Wenn
geht
man,
darum, die Dinge besser zu machen. Es geht nicht
ja,
darum, den Gegner zu besiegen.
genau. Wenn man gegen Dinge wie den Engpass spielt, dann ist das ja auch eine infinite Challenge, weil der Engpass ist mehr oder weniger immer da. Also man kann reduzieren, aber es ist eine Herausforderung, die nie aufhört.
Naja, und dann hast du heute den Engpass und übermorgen hast du vielleicht einen anderen Engpass, ja. Also wenn du eine Sache gelöst hast, das ist ja im Leben so. Wenn
Ja,
eine Sache gelöst ist.
klar. Das stimmt, das stimmt. Kannst du vielleicht so ein bisschen auf so die Grundlagen und die Geschichte von Gamification eingehen? Also ich persönlich kenne das ja, ich war Lehrer und ich kenne das als Unterrichtsmethode. Wird sehr, sehr selten verwendet, aber man lernt durchaus als Lehrer, dass es diese Methode gibt, um Schüler zu Leistungen zu motivieren.
Mein Anlass, also der Anlass, wieso ich mich dieser Thematik zugewendet hat, war ja, ich hatte es ja eingangs schon gesagt, dass ich das Gefühl hatte, nach dieser Corona-Zeit, da werden die Leute so müde und die Mitarbeiter, ja, und haben so ein großes Problem, Verantwortung zu übernehmen und wollen die Verantwortung nicht mehr und gucken wieder auf den Chef und das Unternehmen entwickelt sich nicht weiter. Und das war für mich, da bin ich zufälligerweise über ein Buch gestolpert von der Kerstin Friedrich, was im Übrigen sehr empfehlenswert ist. Die hat sich mit dem Thema vor einigen Jahren beschäftigt. Kerstin Friedrich ist auch eine EKS-Kollegin von mir. Und das hat mich darauf gebracht zu sagen, hey, ich probiere das jetzt mal aus. Ja, und dann habe ich das tatsächlich ausprobiert mit ein paar Unternehmern und darüber habe ich dann auch dieses Buch geschrieben. Und das hat einfach gut funktioniert. Also ich bin nicht von der Methodik hergekommen, so wie du vielleicht als Lehrer und habe das irgendwie, kannte das vorher. Ich bin da so reingestolpert und habe gedacht, meine Güte, das passt so gut zu dem, was ich tue. Und es ergänzt einen Bereich, vor dem ich mich immer so ein bisschen gedrückt habe, nämlich das Thema Mitarbeitermotivation. Wie kriege ich denn die Leute dazu, Verantwortung zu übernehmen, ihr eigenes Ding irgendwie reinzubringen, die Ziele des Unternehmens mitzuverfolgen? Und da ist das für mich ein Instrument gewesen, was nicht nur Spaß macht, sondern was irgendwie auch fair ist, ja, also so den Leuten gegenüber fair. So, man beutet die ja nicht aus, aber man erreicht bessere Ergebnisse als Unternehmer, wenn man dieses Instrument anwendet, als wenn man es nicht tut und die Leute haben noch Freude dabei, ja, also so. Deshalb sage ich fair.
Verstehe. Welche Veränderungen oder Voraussetzungen sind notwendig, um Gamification-Elemente oder Spielelemente in die Unternehmenskultur zu integrieren? Also wie macht man das und funktioniert das bei jedem Unternehmen? Was sagst du dazu?
Ja, ich habe natürlich vorwiegend Erfahrung mit produzierenden Unternehmen, also Produktionsketten eigentlich. Aber wenn man sagt, okay, es ist alles Prozess in einem Unternehmen, also auch im Handel gibt es Prozesse, ja, und auch Prozesse, also jeder Prozess hat irgendwie Herausforderungen. Also insofern weiß ich, könnte ich jetzt nicht mit großer Sicherheit sagen, ja, es funktioniert in jedem Unternehmen, würde ich aber mal so annehmen. Ja, man kann das in jedem Unternehmen irgendwie, kann man diese Methode anwenden. Und was braucht es für Voraussetzungen? Das ist eine ganz wichtige Frage. Es braucht den Inhaber, den Chef, der sagt, ich möchte das machen. Ja, ich möchte das machen. Ich möchte, dass wir das tun. Der darf sich danach, nach dieser Aussage, das habe ich auch öfter erlebt, darf der sich zu 100% raushalten und zurückhalten, ja? Also es ist überhaupt kein autoritäres System oder sowas, ganz im Gegenteil. Aber die Maßgabe, die Idee, die sollte von oben kommen, ja? Ab dann kann man eigentlich sagen, braucht es keines, hat da keine besonderen Voraussetzungen für. Also es braucht weder einen Bildungsstand, es braucht überhaupt keine Unternehmenskultur in dem Sinne, weil du kannst dir vorstellen, wenn ich in einen normalen, ich sag mal, Automobilzulieferbetrieb gehe oder sowas, mit 50 Leuten, da kann man nicht davon ausgehen, dass die irgendwie eine besondere Unternehmenskultur haben. Die hatten bisher die Idee, wir müssen die Teile rausbringen und so wenig Fehler wie möglich machen oder so, ja. Also so, da ist mit Unternehmenskultur in der Regel ganz wenig passiert. Insofern, es braucht eigentlich keine Voraussetzung außer die, dass man sagt, ich möchte das. Ich möchte mich auf was einlassen, was ich nicht kenne. Das ist eigentlich ist das die größte Herausforderung für den Chef, ja.
Ja.
Für alle anderen nicht, weil die wachsen da rein, ja. Also die man designt ja so eine Challenge zusammen und die kapieren sehr schnell, aha, darum geht's, ah, dann machen wir das mal so, ja, um dann zu spielen am Ende des Tages.
Gibt es auch Elemente von lateraler Führung in dem Sinne, dass man, du sagst, man designt zusammen die Challenge. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt hier gesagt bekommt, wenn man zum Beispiel eine Beratung von dir in Anspruch nehmen würde, macht das genau so und so und so, sondern das ist etwas, wir überlegen uns gemeinsam, was ist unsere Challenge und wie wollen wir diese Challenge-Elemente oder diese Spielelemente genau gestalten.
Genau. Also das ist ein Prozess, der geht so über 3, 4 Monate. Ich begleite diesen Prozess natürlich und er startet immer damit, dass man sich zusammensetzt und sagt, was ist eigentlich unser Problem? Ja, was ist eigentlich unser Engpass? Und das ist eigentlich der wichtigste Punkt, weil jeder hat eine andere Idee, was das sein könnte. Und darüber braucht es einen Konsens. Ja, ich hatte eben dieses Beispiel gebracht. Liefertreue. Das ist ein Betrieb gewesen, die haben 100 Mitarbeiter und die Situation war die Liefertreue ging immer weiter runter und der Produktionsleiter, der hatte eine ganz andere Idee von dem Engpass. Der hat nämlich gesagt, wir brauchen mehr Fachkräfte. Ja, hätte man den losgeschickt, zu sagen, mach mal was, ja, dann hätte der Anzeigen geschaltet, dann hätte der Fachkräfte gesucht. Ich bezweifle aber, dass die schnell zu einem guten Ergebnis gekommen wären, ja. Wir sind dann in der Diskussion darauf gekommen und das ist ein wichtiger Punkt, ja, zu sagen, worum geht's hier überhaupt? Was wollen wir? Und da braucht's ein messbares Ziel. Das heißt, man muss als erstes mal ein Ziel setzen in so einer Challenge. Und wenn man das Ziel hat, dann sagt man eigentlich, was hat eigentlich bisher verhindert, dass wir dieses Ziel erreichen? Dann geht es eigentlich darum, die Spielregeln transparent zu machen, nach denen man bisher gespielt hat, ja, die meistens unbewusst sind.
Ja.
So, um die zu verändern. So, dann schreibt man die auf, okay. Das machen wir demnächst so, das machen wir so, das machen wir so, ja. Also beispielsweise nicht mehr so viele Meetings. Also es gibt ganz unterschiedliche, da kommt jede Challenge ist da anders. Die Spielregeln, die definieren die dann selber. Und dann, genau, und dann startet man irgendwann tatsächlich das Spiel. Das heißt, jetzt gibt es einen Anfang und dann 3 Monate später gibt es ein Ende und dann guckt man, dass man in dieser Zeit einfach das Ziel erreicht.
Interessant finde ich die Reflexionsebene, die du gerade noch erwähnt hast, weil das ja auch dazu führt, dass Prozesse besser werden oder allgemein man Fortschritte erfährt als Team, als Mitarbeiter, als Unternehmen.
Die Leute wollen, die wollen Verbesserungen machen, die wollen irgendwie Selbstwirksamkeit und das
Ja, natürlich.
ist
Also
das, was
jeder
man
will
sieht.
Erfolg haben, auch Erfolg für sein Unternehmen,
Oder?
muss nur die Bedingungen müssen eben stimmen.
Ja, genau. Die Bedingungen müssen stimmen. Ich sage ganz einfach, die Spielregeln müssen stimmen. Lass mal schauen, lass mal die Spielregeln anschauen und dann sieht man, welche funktionieren nicht so gut und dann können wir die ändern. Und das ist eigentlich die Ermächtigung, ja, die auch, und die muss von dem Unternehmenslenker kommen. Der muss eigentlich seine Leute ermächtigen zu sagen, hey, ändert die Spielregeln, sodass unser Spiel stimmt.
Eine Sache fand ich auch ganz interessant. Du sprichst oder hast ja auch in diesem Podcast schon vorher von Motivation ohne Boni gesprochen. So als Unternehmer denke ich mir jetzt, ist das etwa eine Möglichkeit, bei den Gehältern zu sparen? Oder verstehe ich da was falsch?
Ja, das ist natürlich ganz böse. Nee, nee. Also Boni und Anreize, das setzt ja immer auf das Gehalt, was obendrauf, ja. Und da kann man ja unterschiedliche Sichtweisen zu haben. Eine ganz spitzfindige Sichtweise ist ja die, wenn ich auf ein Gehalt was obendrauf setzen kann, was als Bonus draufkommt, dann habe ich ursprünglich ja gar nicht das Gehalt gezahlt, was ich zahlen könnte, ja, wenn ich davon ausgehen würde, dass die wirklich ihr Bestes geben. Das heißt, bei Boni und Anreizen, da steckt immer eine Unterstellung drin. Da steckt immer die Unterstellung drin, hey, Mitarbeiter, du gibst freiwillig nicht dein Bestes. Ich muss dir also die Karotte vor die Nase halten, muss dir Boni und Anreize bieten, damit deine Leistung ein bisschen besser wird, ja? Die Unterstellung, die ist aber damit ja nicht weg. Ja. Und was man in der Realität ja sieht, ist, es wirkt einen Moment, einen kurzen Moment, wenn überhaupt, einen kurzen Moment. Man sieht das ja im Vertrieb. Es gibt so viele Möglichkeiten, den Bonus abzuschöpfen und trotzdem alles das zu umgehen, was da mehr Arbeit macht oder so. Ja, also wenn man mit Vertrieblern reden, die lachen ja auch sich ein bisschen ins Fäustchen, wenn sie das hören. Aber die Unterstellung, die finde ich eigentlich schon schwierig oder eigentlich falsch. Ja, und das heißt, Boni und Anreize sind aus meiner Sicht wie so eine Art Erpressungsversuch oder sowas. So nach dem Motto, du gibst freiwillig nicht dein Bestes, ich muss dich also locken. Und das Interessante ist, was passiert denn eigentlich auf der anderen Seite? Ja, der Mitarbeiter, der sagt doch zu Recht, ja, wenn du mir hier unterstellst, ich gebe freiwillig nicht mein Bestes, da kannst du ja sehen, wie es irgendwie, wie du da zurechtkommst oder sowas. Der wird nicht wirklich motiviert. Also das heißt, meine These ist die, diese extrinsischen, das sind ja extrinsische Motivationsversuche. Also du gibst denen was von außen, weil du was erwartest, dass die mehr geben. Also du hast eine Erwartung, du gibst etwas, du erwartest, dass die was mehr geben als vorher. Und das sind extrinsische Motivationsversuche und die funktionieren nicht. Und ich behaupte, die erzeugen das Gegenteil von dem, was sie wollen. Die erzeugen auf der anderen Seite nämlich auf der Mitarbeiterseite, auf der Seite derjenigen, die man ja eigentlich motivieren will, erzeugen die eigentlich so eine Gegenhaltung, so eine Abwehrhaltung, ja. Also es steckt ja auch eine Art Geringschätzung da drin. Ich will nicht das geringschätzen, dass Unternehmer sich viel Gedanken machen darüber, wie sie ihre Mitarbeiter motivieren können. Ich halte das nur für eine Sackgasse. Also dieses ganze Boni- und Anreize-Thema halte ich persönlich für eine echte Sackgasse. Und das ist das Kreuz mit extrinsischer Motivation.
Ja.
Es ist was anderes und das finde ich eine wichtige Unterscheidung. Wenn jetzt ein Mitarbeiter einen richtig guten Job macht, dann kann man dem als Anerkennung was geben. Ja, das ist aber nicht. Ich erwarte von dir was, also gebe ich dir, also so, das ist ja eine andere Situation. Der hat einen guten Job gemacht, einen richtig guten Job gemacht und bekommt dann vielleicht eine Anerkennung oder sowas. Aber jetzt nicht als Regel so nach dem Motto, das, was ich vorher gesagt habe, Boni und Anreize unterstellen eigentlich immer, du gibst freiwillig nicht dein Bestes, also muss ich dir irgendwas draufgeben, damit du dich ein bisschen mehr anstrengst. Und nachhaltig, langfristig funktioniert das nicht. Und das hat jetzt nichts mit Gamification, hat jetzt nichts mit Gehaltssparen oder sowas
Ja,
zu tun. Also,
so, womit du mit deinem Buch Mitarbeiter spielend motivieren gegen ankämpfst, ist ja diese Fantasielosigkeit, was Mitarbeitermotivation betrifft. Also man kennt eben die eine, okay, Boni oder Gehalt, aber du bietest ja oder du willst ja eigentlich nur darauf hinweisen, dass es eben darüber hinaus noch andere Möglichkeiten gibt, Mitarbeiter zu motivieren, die eventuell auch, auf die man nicht unbedingt sofort kommen würde. Wenn man jetzt, sich dein Buch anschaut, bekommt man da direkt so eine, sagen wir mal, Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man, Gamification in seinem Unternehmen einführt? Oder kannst du ein bisschen mehr zu dieser Ausrichtung deines Buches sagen und was und wem sie nützt?
Natürlich ist es eher geschrieben für den Unternehmer. Mit Personalabteilungen habe ich nicht so viel zu tun, weil es nicht so meine Welt ist. Kann aber sicherlich auch ein Personaler was mit anfangen. Und ja, also es ist natürlich sehr viel. Ich habe, kann ja mal sagen, ich habe Philosophie studiert, ja.
Oh, ich auch.
Also ja,
Wunderbar, wusste ich
und
noch gar nicht.
da kommt man aus einem anderen Kontext. Und da geht es natürlich auch um die Frage, was habe ich für ein Welt- und Menschenbild? Ja, also wo komme ich eigentlich her? Wie schaue ich eigentlich auf die Welt und wie möchte ich diese Welt auch gestalten? Das ist ja so auch so eine Kernfrage der Philosophie und das angewendet in so einem organisatorischen Kontext, sagt einfach nur, ja, die Voraussetzung ist ein gewisses Menschenbild, ja, nämlich, dass ich den Menschen zutraue, was Gutes zu wollen, ja, und nicht eben in dieses Misstrauen nur gehe.
Ja.
Und das leuchtet dieses Buch natürlich aus, aber ich gebe auch einen, ich sag mal, 10-Schritte-Anleitung, ja. Also ich habe diese
Sehr gut.
Zehn-Schritte-Anleitung ehrlicherweise ein bisschen eingedampft. Also wenn man jetzt auf meine Webseite geht, dann wird man das als 7-Schritte-Anleitung finden, weil ich das einfach so ein bisschen zusammen jetzt im Laufe der Zeit, ja. Also insofern, das Buch ist zwar jetzt erst 1,5 Jahre alt, aber wenn man mit einer Methode arbeitet, dann merkt man, man kann die an manchen Stellen ein bisschen straffen oder so, ja. Aber es gibt einen 10-Schritte-Plan und den kann man tatsächlich einen Schritt nach dem anderen auch in seinem Unternehmen implementieren, ohne Probleme.
Das ist schon 1,5 Jahre draußen. Ich kann es vorher aber noch nicht, das Buch. Kannst du noch ein bisschen was dazu erzählen, wie du vorgegangen bist beim Schreibprozess, bei der Konzepterstellung natürlich als erstes, dann der Schreibprozess auf Grundlage des Konzepts und der Gliederung. Hast du von Anfang an gewusst, okay, ich habe die 10 Schritte und dann schreibe ich die einfach auf, oder wie bist du da vorgegangen?
Ich hatte die Idee, also ich habe ein bisschen was gelesen über dieses Thema Gamification. Im Übrigen ist auch ein Stück Gemeinwohlökonomie in dem Buch verarbeitet. Also ich habe auch eine ganze Weile mich mit der Gemeinwohlökonomie beschäftigt. Also das heißt, methodisch versuche ich das ein bisschen auszuleuchten und was habe ich in dem Prozess gemacht? Ich habe ja keine Ahnung von Bücherschreiben, also jetzt mal im Gegensatz zu dir, du bist da ja eher so der Profi. Habe ich gedacht, wie kann ich denn eine Struktur? Ich bin auch nicht so nicht so jemand, der sich so eine Struktur baut. Und dann fand ich die Idee gut, zu sagen, wie funktioniert denn eine Heldengeschichte? Und ich habe eigentlich das Buch nach dem Prinzip der Heldengeschichte aufgebaut, ja. Ein Held hat ein Problem, also das Unternehmen hat ein Problem, dann habe ich das Problem beschrieben, ja. Und dann geht ja die Heldengeschichte so, dass das Unternehmen einen oder dass man einen Mentor trifft und der hat einen Plan und dann setzt man den Plan um und dann hat man eine Verbesserung oder sowas. Und nach dieser Idee der Heldengeschichte habe ich dieses Buch aufgebaut. Mehr ist es nicht, ja. Also so, um eine Idee zu kriegen, wie kann denn überhaupt so ein Buchkonzept sein? Ich weiß, dass man das normalerweise anders macht. Ich konnte es nicht anders. Also habe ich das so gemacht. Und dann, ja, und dann habe ich einfach, ich habe es relativ schnell geschrieben, also jetzt ohne KI damals. Also es ist jetzt 2 Jahre tatsächlich her. Und ich habe mich einfach morgens hingesetzt, habe gedacht, okay, ich möchte dieses Buch gerne schreiben. Zwischendrin hatte ich die Unternehmen, die auch in dem Buch als Beispiele drin sind, diese 3 Unternehmen. Das ist so ein bisschen so ein Prozessbuch auch. Das beschreibt auch die Prozesse, die Schritte, die wir miteinander gegangen sind. Und dann habe ich mich jeden Morgen irgendwie hingesetzt und habe gedacht, also ich schreibe mal jeden Morgen 2 Stunden oder 1,5 oder so. Ja. Und da kommt man ja dann relativ schnell, relativ weit, wenn man halbwegs diszipliniert an so einem Projekt arbeitet. Ja, und dann
Also
ist
ich
das
muss
auch
dir sagen,
fertig.
du hast, glaube ich, mehr Ahnung vom Bücherschreiben, als du glaubst. Die Heldenreise zu benutzen, was ja eigentlich eine Struktur für fiktionale Bücher und Geschichten ist, und das auf ein Sachbuch oder eine Biografie anzuwenden, das wird immer mehr üblich und ist auch wirklich, weil es wirklich eine sehr gute Idee ist, weil es bei normalen Sachbüchern den ganzen einfachen Kniff gibt, beziehungsweise dazu führt, dass es spannender ist, dass es besser lesbar ist, dass es besser strukturiert ist. Was war beim Schreiben die größte Herausforderung? Also, ich weiß nicht, ob es darauf eine Antwort gibt oder dir was einfällt, aber das ist eine Frage, die ich stellen wollte, mir einfach notiert habe.
Ich fand das Schreiben selber fand ich jetzt gar nicht so ein Problem, weil ich auch gerne schreibe. Die größte Herausforderung war für mich am Ende, ich wollte das in Lektorat geben und dann hat sich ein Bekannter von mir bereit erklärt, das zu lektorieren. Der ist tatsächlich auch, also der macht das nicht beruflich, aber der macht das häufiger. Der hat das Ding in die Hand genommen und hat gesagt, was ist denn das für ein Scheiß, ja? Also so, wie langweilig ist das denn?
Oh,
Da war das
naja.
fertig. Das war für mich die größte Herausforderung, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lieber nicht. Ich gebe es an einen professionellen Lektor und dann sind wir auch gemeinsam da durch und ich habe da auch sehr von profitiert, dass sie dieses Buch irgendwie eher doch sachlich durchgearbeitet hat. Ich muss ja ehrlich sagen, ich weiß es nicht, kann es nicht beurteilen, ob es langweilig ist oder nicht. Auf jeden Fall, das war eine Riesenherausforderung.
Nein, das hat was mit der Zielgruppe zu tun, glaube ich. Also ich würde sagen, Unternehmer, die ihr mittelständisches Produktionsunternehmen in irgendeiner Kleinstadt in Baden-Württemberg haben, ich glaube, für die könnte es durchaus interessant sein, ne? Also es hängt ja auch vom Thema ab, klar, vom Thema und von der Art und Weise, wie man schreibt, von der Stilistik und vom Aufbau. Aber vielleicht hat sie ihn, ich weiß ja nicht, was sein Hintergrund war, vielleicht hat sie ihn einfach nicht interessiert, vom Thema her.
Vielleicht, ja. Aber wenn du nach Herausforderungen fragst, das war eine.
Finde ich sehr gut, mir gefällt die Antwort. Letzte Frage. Hast du einen weiteren Buchtipp außer dein eigenes, was ich natürlich jetzt hier nochmal explizit nennen will, Mitarbeiter spielend motivieren von Angela Imdahl? Erhältlich überall, Amazon, Thalia, glaube ich.
Amazon. Also
Amazon, ja.
tatsächlich nur Amazon. Das ist auch, da habe ich es auch veröffentlicht. Ja. Habe ich. Und das ist wirklich, also ich hatte es eben genannt, und wenn man sich mit Führung beschäftigt, dann finde ich den Simon Sinek mit seinem Infinite Game, ich weiß gar nicht, ob es auf Deutsch gibt, das wird es wohl auch auf Deutsch geben, aber also eines der, für mich, das ist für mich eine Erleuchtung gewesen, ja. Also weil der einfach den ganz großen Rahmen aufmacht und da kommt so viel. So eine große Passion eigentlich für das Thema Führen, mit Menschenliebe, Menschenfreundlichkeit, Offenheit und trotzdem Innovation und sowas kommt darüber. Das ist für mich ein ganz großartiges Buch, ja. Also Simon Sinek, Infinite Game kann ich absolut in dem Kontext absolut empfehlen.
Vielen, vielen Dank für diesen Tipp. Wenn man dich jetzt nun weiter erreichen möchte oder mit dir in Kontakt treten möchte, wie kann man das tun?
Also am besten entweder über LinkedIn, da bin ich gut zu finden, oder natürlich jederzeit via Webseite, E-Mail schreiben. Das wird das Beste sein.
Okay, werde deine Webseite und dein LinkedIn-Profil verlinken, und danke dir auf jeden Fall vielmals für diese Einblicke in die Welt der spielenden Mitarbeitermotivation.
Ja, ganz herzlichen Dank dir, Alexander, für das nette Gespräch und deine Offenheit auch. Danke.
Danke, mach's gut.
Ja, ciao, ciao.